Vielen Dank, Pastor Slavica. Und besonders möchte ich an dieser Stelle denn Danke und Grüße von unserem Mitarbeiter und unserem Team und auch die ganzen Kinder, Erwachsenen, Senioren heute hier loswerden. Vielen Dank für eure Unterstützung und für eure Rückendeckung, worauf wir immer rechnen können. Ohne eure Gebet, ich weiß nicht, ob wir dann lebendes zurückgekommen hätten. Das ist ja so wichtig. Und ich danke Gott für seine Gnade und auch seine Bewahrung. Ich möchte kurz beten. Gott danken. Vater, wir danken dir für diese Gelegenheit, oh Herr. Vater, was wir denn jetzt tun, das tun wir aus deiner Gnade. Was wir in Indien tun, das ist auch aus deiner Gnade. Du hast ja es ermöglicht, dass wir dann so lange dort aufhalten konnten. Du hast ja uns bewahrt, obwohl die Situation nicht so rosig war. Und du hast ja uns wieder heil nach Deutschland gebracht, unsere Geschwister zu sehen, nochmal hier zu dienen. Und vom ganzen Herzen danke ich dir, Herr. Ich möchte dir allein die Ehre geben, in Jesu Namen. Amen. Okay, kurz über die Arbeit, was wir dort tun. Ich wusste schon, dass da wegen dieser Lichtverhältnis mal Bilder zu zeigen oder Videoclips zu zeigen, aber das klappt ja um die Zeit nicht. Aber ich versuche mal so weit wie möglich dann kurz zu erklären oder erzählen. Also Yada Ministries, eingetragen in Deutschland als e.V. und in Indien als Yada Mission Trust eingetragen. Wir gehen ja Gottes Vision nach. Wir bringen Liebe Christi als Botschaft, als Taten und in verschiedener Art und Weise. Wir versuchen, die Liebe Christi sichtbar zu machen dort für die Menschen, die diese Liebe nicht kennen. Durch unsere Taten und in verschiedener Art und Weise. Wir haben auch Kinderheime, Seniorenheime, Integrationsprojekte. Zum Beispiel früher hatten wir auch mal im Rahmen dieser Wasserversorgung für Indien eine große Segen empfangen. Und also die Leute, die dort diese Segen empfangen, sie danken immer noch. Also sauberes Wasser. Und dann Nähschule für Witwen, junge Witwen, Integrationsprojekte für alleinstehende Frauen und so weiter. Das geht ja so weit, dass wir versuchen, alleinstehende Witwen zu integrieren. Dann versuchen, dass sie dann irgendwie eine Ausbildung bekommen und dann danach arbeiten können. Und das geht ja so weit, obwohl das in Indien nicht so gern erwünscht wird. Wir versuchen, dass solche Witwen auch mal den Mut kriegen, eine zweite Ehe zu schließen, damit sie als Familie dann leben. Und dabei ist ja sehr viel Gegenwind, aber wir wollen nicht unserem Arbeit. Okay, hauptsächlich, wir wollen dann bedürftige Menschen helfen, diejenigen, die von ihren Privilegien irgendwie dann verhindert worden waren, dass sie keine Möglichkeiten bekommen haben, ihre Schulbildung zu absolvieren oder eine gebührende Arbeit zu bekommen, obwohl sie dann gebildet sind, weil da gibt es auch Diskrimination, Kastendiskrimination. Und das wird ja so sichtbar praktiziert, damit gehen sie sehr hart damit. Okay, ich habe nicht so viel Zeit. Indische Religion, Hinduismus, ist eingebettet mit dieser Kastenwesen. Und viele Menschen leiden darunter. Aber Jesus Christus hat uns die Freiheit gegeben und wir genießen diese Freiheit in Europa. Aber dort sind Menschen, die haben dieses Privileg nicht. So, wenn der Sohn Gottes uns befreit, ist eine totale Befreiung, dass wir glauben dran. Und seine Liebe, dass er so großzügig an uns gegeben hat und auch die Menschen in Indien ermöglicht hat, das wollen wir dann dort weiterbringen. So, die letzte Besuch war ja ein bisschen nicht wie immer früher. Da waren ja Herausforderungen, da waren auch Krisen, da waren auch sehr viele bedrohende Situationen. Ihr kennt zurzeit, Indien wird regiert von der Hindu-fundamentalistischen Partei. Nach und nach, die versuchen ja, Indien als Hindu-Land nur für Hindus zu umwandeln. Da gibt es ja diese sogenannte Anti-Conversion-Bill, das heißt, niemand soll einen Hindu in eine andere Religion dann versuchen zu zwingen oder ermöglichen, dass sie ein anderer Glaube danach geht. Also wenn sie erwischen, dass ein Hindu sich bekehrt, freiwillig, aber weil da gibt es ja so viel Druck und dann Unterdrückung in dem Gebiet, wo er wohnt, wenn er aus Versehen ein Wort dann äußert, dass sie sagen werden, sie haben mich gezwungen, das reicht ja. Dann kommen wir hinter Gitter. Und dann Pastoren, Evangelisten, Missionare, die dort solche Arbeit tun, die kommen auch hinter Gitter, weil die haben so ein Gesetz verabschiedet. Und noch mehr, die wollen diese Gesetze jetzt, das waren ja nur in bestimmten Bundesländern, aber jetzt wollen sie indienweit das verbreiten. Bald kommt ja die Generalwahlen in Indien. Die hoffen darauf, dass sie Mehrheit kriegen werden. Kühe sollen nicht geschlachtet werden. Diejenigen, die verdächtig sind, dass sie getan haben, die werden auch getötet. Und es geht ja so weiter. Zurzeit gab es ja eine große Ärger, weil die Regierung hat ja neue Gesetze rausgebracht, dass die Bauern sollen ihre Ware nicht irgendwo frei verkaufen, sondern nur an bestimmte Organisationen, die die Regierung dann vorbestimmt hat. Die dürfen ja nur von dieser Stelle auch dazu notwendige Hilfsmittel für Landwirtschaft dann kaufen. Und alle diese Gesetze haben so viel Ärger bereitet, fast 2 Jahre lang die Bauern in ganz Indien, das sind mehrere Hunderttausende von Menschen, die sind nach Neu-Delhi gekommen. Fast 2 Jahre lang, die haben auf der Straße, auf den Feldern, dann haben sie dann protestiert. Viele sind dabei gestorben. Während der Corona-Zeit waren sie auch dort. Aber die indische Regierung hat kein bisschen dann Gnade gehabt. Die, für sie war das gleichgültig. Und so harte Dinge. Gerade jetzt gibt ja eine so große Ärger, weil einer Sprecher von dieser fundamentalistischen Partei hat ja irgendwas geäußert gegen den Prophet Mohammed. Und da ist ja Hölle los dann. 5 verschiedene Nahostenländer haben barrikadiert, indische Ware zu kaufen. Die schicken auch alle Inder, die dort als Gastarbeiter arbeiten, zurück, weil die konnten das nicht dulden. Solange haben sie Christen geschlagen, ermordet, Kirchen angezündet, aber kein Christ ist aufgestanden und protestiert. Die haben eine Friedensproteste gemacht, die haben gebetet auf der Straße, aber niemand hat ja zu Gewalt gegriffen. Das ist der Unterschied. Aber jetzt ist die Hölle los. Die wissen nicht mehr, was sie machen. Jetzt sehr aktiv, seit einer Woche. Die Regierung hat ja neue Gesetze rausgebracht, dass die junge Leute, die für die Militär dann sich eintragen lassen. Früher war das so, die konnten dann bis zum 15 Jahre dort dienen. Da gibt es ja sehr gute Möglichkeit zu verdienen und auch gute versicherte Rente danach. So, die haben gesagt, so 15 Jahre kann ich dann ohne Sorge da arbeiten. Danach habe ich auch eine gute Lebensversicherung und so weiter. Aber jetzt hat die Regierung gesagt, diejenigen, die kommen, die sollen nur 4 Jahre bleiben und danach müssen sie dann rausgehen. Jetzt ist es ja großer Aufruhr, weil für nordindische Bundesländer, wo die Verdienstquellen so gering sind, da sind scharenweise junge Leute, die wollen in Militär einschreiben und dann haben sie eine sichere Zukunft. Aber für sie ist auch ein Barrikad jetzt. So, da gehen die Menschen jetzt los. Die haben ja hunderte von Eisenwagen angezündet, Regierungsgebäude dann mal demoliert und gibt es ja eine große Unruhe zur Zeit. Alles, weil die behaupten, dass Indien gehört den Hindus. Alle Christen, alle Muslims müssen raus. Also so behaupten sie. Und weil diese Regierung reitet auf dieser Schiene, Religion, jeder Einzelne, gebildet oder nicht gebildet, die machen mit. Und das ist die Situation. So, wir waren auch jetzt unter diesen Umständen, haben wir auch, unser Team wurde ja mehrmals bedroht. Also 4 Frauen, 2 Männer in den Dörfern, die haben ja Englisch Sprachunterricht gemacht und gute Sitten dann beigebracht für die Kinder, über Hygiene geredet. Dann haben sie ein christliches Lied gesungen. Sofort waren die Menschen, die gegen Christen sind, Fundamentalisten da, wollten sie unser Jeep anzünden. Und die Frauen wollten sie da angreifen. Gab sie auch verschiedene Male sowas. Und jedes Mal, wenn wir in dieser Gebiet gehen, ist es unsicher, dass wir unbeschadet wieder zurückgekommen. So, wir haben jetzt das gesehen. Vor 8 Jahren haben wir diese Gefahr erkannt und wir haben ja so ein Projekt dann mal angefangen. Das heißt, die Independent Pastors. Das heißt, freiwillige Pastoren, Missionare, die nicht zu einer großen Kirche gehören, aus ihrer Überzeugung, dass Jesus Christus hat sie gerettet, rausgeholt aus Teufelskreise und die wollten diese Liebe, eine gute Nachricht an den Menschen weiterbringen. Dann haben sie auch alles aufgegeben, dann sind sie hingefahren in den Dörfer, dann haben sie gute Arbeit geleistet, dann Alkoholabhängige, Drogenabhängige versucht mal daraus zu holen und einen neuen Weg und neue Hoffnung zu geben. So, das haben sie getan. Aber jetzt kommt unsere Regierung und sagt, wer bist du? Wo hast du diese Autorität? Ich bin überzeugt, ich kann meinen Glaube praktizieren, proklamieren und auch anderen Menschen dann weitergeben. Genau wie in einem Restaurant, wenn ich finde, dass eine Pizza sehr gut schmeckt, dann ich sage auch mein Freund, geh mal hin. Würden wir dazu bestraft? Nein. Aber wenn wir Liebe Christi dann weitergeben, dazu werden wir bestraft. So ist das ja. So, wir haben auch vorgenommen, und die Großkirchen wollen keinen Schutz für diese Menschen dann. Das sind auch Tausende von solchen Diener Gottes. Wir nennen dann solche Leute Independent Missionaries, Independent Evangelists. Und die haben Gemeinden gegründet, die machen ja mit schweren Arbeit dann, nehmen diese Botschaft in den abgelegenen Orte, wo keine Gemeindemitglied geht oder keine Gemeinde zu sehen gibt. Und diese Menschen werden angegriffen, weil die haben ja keine Kirchenzugehörigkeit, die haben keine Lizenz, die haben auch keine Voraussetzung dafür. Diese Menschen werden schikaniert. So, dazu haben wir einen Dachverband gegründet. Ich habe damals in Berlin auch Konvent christliche Gemeinden in Berlin Mitbegründer gewesen, Schutz und auch Hilfe für ausländische Christen als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen waren. Die waren irgendwo in einer Nische, heimlich haben sie Gottesdienst gefeiert, dann wurden sie sofort von Sekten dann mal angegriffen, dann wurden sie dann beschlagnahmt. Damals haben wir auch diese Konvent christliche Gemeinden in Berlin gegründet. Aus dieser Erfahrung habe ich es vorgeschlagen, dann wurde dieser Vorschlag angenommen. Einige Leiterschaft haben zusammengesessen. Dann haben sie einen Dachverband gegründet, eingetragen. Und dann durch diesen Dach verbrannt. Wir gehen zu solchen abgelegenen Orten. Dann identifizieren Pastoren, Evangelisten und Missionare, versuchen sie, die kennen das Bibel sehr gut, aber die wissen nicht manchmal, wie sie das Wort auslegen können. So, wir versuchen, eine Kurzzeit-Bibelschule zu anbieten. Und dann danach, wenn sie dann diese Examen bestehen, dann ordinieren wir sie und dann geben wir eine Lizenz und auch tragen wir in der Register für Pastoren, Evangelisten in der Regierung, damit sie eine Autorität haben, eine Berechtigung haben. Wenn jemand kommt, dann sind sie in der Lage zu zeigen, ja, ich gehöre ja zu diesem DAG-Verband. Wenn da Unstimmigkeiten gibt, wenn da solche Kirchen angegriffen wurden, dann gehen unsere Vertreter, auch Rechtsanwälte dort und versuchen sie dort also rechtmäßig dann die Dinge in die Wege zu leiten. Das ist unsere Arbeit. Als ich dann Mitbegründer war in diesem DAG-Verband, wir haben mich als Präsident der DAG-Verband dann genannt und dann Indien verlangt, dass Christentum muss ja nach der Überlieferung von englischer Kolonialzeit eine Episkopalorden haben. Das heißt, wir müssen Mitgliedschaft zu der Urchristen haben. Und das verlangen sie, weil das Dokument sagt so. Dann heißt das, dass dieses System von Synode, Diözese, Bischöfe und dann Presbyter und so weiter muss da sein. Also diese Freelancers, die kennen sowas nicht. Und die Großgemeinden nehmen solche Leute nicht in Schutz. Aber wir bieten diesen Schutz, weil ich bin der Vorsitzende. Dann fahren wir in diese Gegend, ordinieren wir als Gruppe Pastoren. Und dann für 20, 25 Pastoren gibt es einen Bischof. Damit dieser System muss ja auch intakt bleiben. Und das wird, die werden auch überprüft von der Regierung und auch von unserer Organisation. Und wenn jemand ohne diesen Schein dasteht, dann die Kirchen werden ja geschlossen, die werden dann barrikadiert und so, solche Situationen so. Wir reisen in Gegenden, wo jeden Tag Pastoren ermordet wurden, wo Kirchen angezündet worden waren. Und dann unser Leben ist auch in Gefahr. Wenn ich da hinreise mit zwei, drei Kollegen da, da gibt es auch immer zwei, drei Leibwächter für uns. Das ist ein Gegend, wo man, weiß man nicht, was kommt. Ne? Also unter diesen Umständen, wir versuchen zu arbeiten. Das ist meine Aufgabe jetzt. Christi bleibt ja in unserem Hauptstadt. Von dort geht sie ja mit den Teams überall in den Dörfern und dient sie weiter. Und deshalb, weil die Regierung versucht ja mit allen Mitteln gegen solche Independent Diener Gottes vorzugehen. Wir fahren jetzt Mitte Juli wieder und wollen wir dann so schnell wie möglich noch viele Menschen, viele Leiterschaft, viele Missionare in Evangelisten diesen Schutz zu gewähren und auch unterstützen und auch mal Beistand leisten. Das ist unsere Arbeit jetzt. Ich hoffe, ihr habt ja so einiges dann daraus mitgekriegt. Wenn ihr noch Fragen habt nach dem Gottesdienst, könnt ihr dann mal an mich herantreten. Dann werde ich versuchen, mal so weit wie möglich zu helfen. Okay, heute habe ich schon lange überlegt, worüber soll ich denn predigen? Dieser ganze Hintergrund kam ja vor meinen Augen und die Situation jetzt, gerade jetzt in Europa, Krieg in Ukraine und auch viele andere Notsituationen. Und auch zurzeit gibt es auch Unruhen in verschiedenen Ländern. Und Deutschland steht ja mittendrin, weil viele Länder schauen auf Deutschland. Und so eine Situation, da ist ja Corona, hat ja getobt hier. Da kam ja, weiß ich nicht, welche Alpha, Beta, Gamma, Delta, weiß ich nicht, Omikron. Jetzt ist ja neuerdings B5. Ich weiß nicht, wie weit das gehen wird, bis Buchstabe Z oder weiß ich nicht was. Alles von allen Seiten, dann kommt Druck. Vielleicht in deiner Familie gibt es auch mal solche Unruhe, solche Unstimmigkeiten. dann hast du auch mit Gesundheitsproblemen zu konfrontieren. Vielleicht landet ihr haufenweise Gerichtsprozesse, Einladungen. Oder der Gerichtsvollzieher steht ja vor der Tür. Oder kriegst du auch Mahnbescheide regelmäßig. Es kann sein, eine oder andere Bedrängnis ist in unserem Leben da. Aber ich habe eine gute Nachricht heute. Im Alten Testament lesen wir, da war ein gottesfürchtiger König, Josaphat. Und er fürchtete Gott, er lebte ein Leben, Gott immer wieder mal zu fragen, was soll ich jetzt tun? Das sehen wir in 2. Chronik, 20. Kapitel. Ich habe keine Zeit, ihr könnt auch zu Hause mal lesen. Es ist eine detaillierte Chronik ist da zu sehen. Und da lese ich, drei Verse lese ich. Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch Meuniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat, es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres, von Edom. Und siehe, sie sind schon in Hazazon und Tamar. Das ist Engedi. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ im ganz Juda ein Fasten ausrufen. Vielleicht hast du schon mal ein Predigt darüber gehört. Aber gestern hat Gott auch darauf hingewiesen. Für manche Menschen ist es auch ein Umstand, genauso wie damals. Kam eine Heer von Gegner, umzingelten ihn. Und genauso ist passiert auch in einem Missionsgebiet. Von allen Seiten, die Leute, die gegen uns waren, wir haben überall geschaut, da waren ja keine, die auch mal da mit uns gestanden haben, sie sind plötzlich weg. Unsere Frauen, Teammitarbeiter waren allein gelassen. Die haben auch genau wie Josaphat. Damals hatten sie Furcht und Angst, aber damit sind sie nicht stehen geblieben. Die haben auf Herrn geschaut, gerufen und die sind heil wieder nach Hause gekommen. Ihr Lieben, das war so überzeugend für mich. Josaphat unter dieser Bedrängnis, er wusste nicht, was er machen soll. Josaphat aber fürchtete sich. Ja, unter solchen Umständen die natürliche Reaktion, wir haben Furcht, wir haben Angst. Wir begegnen solche Situationen nicht genau wie hier, dieser, sondern auch ähnliche Situationen in unserem Leben. Was machen wir dann? Kommt Angst, Hoffnungslosigkeit, Ungewissheit, alleingelassene Zustände, niemand da zu helfen. Es scheint unmöglich, irgendwas zu unternehmen. Furcht ist von dem Feind. Jesus hat gesagt, er ist gekommen, uns Freiheit zu geben, Halleluja, aus unserer Knechtschaft rauszubringen. Und er wollte uns retten und dieses wunderbare Licht Gottes dann hineinbringen. Aber der Feind kommt immer, in uns Angst einzujagen, Furcht zu bringen. Wie reagieren wir unter diesen Umständen? Das ist die Frage heute. Wir hatten mehrmals diese Frage gehabt. Aber wir sind dankbar, dass Gott uns seine Verheißungen gegeben hat. Wir wussten, wir können auch realisieren, unter allen Umständen, der Herr, der seinen Zustand für uns gesprochen hat, ist mit uns. Du bist niemals alleine. Ich sage es das euch. Du bist niemals alleine, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du dein Wort kennst, wenn du dann durch schwere Zeiten durchgemacht hast. Deine Erfahrung wird auch als Zeugen dastehen. Du bist niemals alleine. Josaphat wusste das. Ja, natürliche Reaktion. Er hat ja Furcht gehabt, aber der ist nicht stecken geblieben. Die Lage schien ja unmöglich zu sein. Was können wir dagegen tun? Genau wie wir die Frage stellen. Aber das Wort Gottes geht weiter. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Eine gute Nachricht. Wir haben einen Gott, allmächtig. Er ist Jehova, Jireh. Alle unsere Nöte kennt er. Wenn wir auf ihn schauen werden, unsere Nöte werden, dann er wird auch eine Lösung geben. Wenn wir umgesingelt von Feinden dann stehen, der wird zu Hilfe kommen, wie bei David. Auch wenn der Goliath herausgefordert hat und der Armee des Gottes Armee nennt man das. Die konnten nicht, die haben dann nur Goliath gesehen und dann haben sie auch Angst und fürchteten. Keiner wagte irgendwas zu sehen. Aber der junge David, der ist hingegangen, sagte, wer ist dieser Riese? Warum schaut ihr auf ihn, seine Schulter? Warum schaut ihr auf seine Größe? Er ist unbeschnitten, er hat ja keinen Schutz Gottes, aber wir haben Schutz Gottes. Und sagte, er herausfordert die Armee Gottes. Und sagte, du bist, Gottes Schutz ist nicht für dich da. So, wir haben den Schutz, denn er wagte sich gegen diese Riesen zu kämpfen, weil er hat seinen Gott denn erkannt. Und er wusste ganz genau, was Gott tun wird. Heute noch gilt dieses Formular für uns. Solange du deinen Gott liebst, weißt du ganz genau, dass er dich liebt. Das Wort Gottes macht es ganz klar. Bevor wir Gedanken gemacht haben, ihn zu lieben, er hat uns geliebt schon in der Mutterleibe. Und deshalb, er fehlt nicht. Und Josaphat wusste das und er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Also wir haben auch das erkannt, gelernt. Wir schauen auf solche Bedrängnis kommen. Manchmal haben wir auch nicht das notwendige Mittel, unsere Projekte zu unterstützen. Denken, wir schauen auf Gott. Die Bibel sagt ganz klar, verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Unser natürliches Instinkt wird das auch uns zwingen, aber wir sollen nicht auf Menschenverstand verlassen. Auch nicht auf unsere eigene Kraft, eigene Fähigkeit, eine Lösung zu denken. Wenn wir es wagen, sowas zu tun, nach unserem Verstand, nach unserer Wege, unserer Fähigkeit, irgendwas unternehmen, dann landen wir selbst in der Falle. Der Feind will das haben. Aber Josaphat schaute auf Gott. Bibel lehrt uns, verlass dich nicht auf dein Verstand, sondern verlasse auf Gottes Kraft und Gottes Hilfe. Zweitens, Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Er suchte den Herrn, weil er wusste, dass nur der Herr kann ihm helfen. Matthäus 6,33 sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gott und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. 2. Chronik 20,4 sagt, und Judah kam zusammen, den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Was haben die Urchristen in der Urgemeinde gemacht? Bedrängnis, Bedrohung, verhaftet, geschlagen, in Gefängnis gesteckt. Die taten das selber. Die haben dann den Gegenwart Herrn gesucht, in Einheit. Und dann, immer wenn sie gebetet haben, immer wenn sie in Einheit dann mit Flehen gebetet haben, da kam ja immer wieder eine Antwort vom Gott. Und Josaphat ließ in ganzer Judäa ein Fasten aufrufen. Zweitens, hat er nicht nur Gottes Angesicht aufgesucht, die Menschen hat er dann eingeladen, ein Fastengebet zu machen. Heutzutage ist ja Fastengebet ein Fremdwort unter uns. Auch in den Gemeinden ist ein Fremdwort. Aber von Alten Testament bis Neuen Testament, in der Apostelgeschichte lesen wir sehr oft davon. Die haben gefastet. Die sind mit Einheit haben sie gefastet, gebetet. Gott hat Wunder getan. Da, wo Verfolgung gibt, gibt es ja keinen anderen Weg, nur Gott aufsuchen, fasten und beten. Ich sage immer wieder, bitte ich auch, wenn du ein Problem hast in deiner Familie, in deinem Leben, mit Finanzen, mit Gesundheitssachen, egal welches Problem, versuche mal wie Josaphat deine Familie zusammenzukriegen. Hier steht es, dass die Alten, Kinder und alle da waren. Wie wäre es heute in unseren Familien? Wie wäre es heute in unserer Gemeinde? Und weiter hinaus, wie wäre es das in Berlin? Dass alle Christen dann sagen, an den Tag fasten wir alle. Wir gehen ja nach Brandenburger Gate. Wir sitzen auf dieser Wiese. Wir fasten. Wie wäre es dann? Was wird dann passieren in Berlin? Ich habe oft diese, ist nicht Albtraum, aber diese Träume gehabt. Ist heute noch möglich? Wir müssen es wagen, diesen Schritt zu nehmen. Erstmal in der Familie, erstmal bei uns selber, in der Gemeinde. Und dann kann man auch mit diesem Feuer alle anderen Menschen dann anzünden. Da wird auch eine Erweckung kommen. Halleluja. Erweckung wird ja nicht von einer Megagemeinde kommen. Die Erweckung gelesen ist, wo zwei Menschen gesagt haben, jetzt werden wir beten, jetzt werden wir auf der Straße fasten gehen. Da ist das Gebot von Erweckung. Was ist mit uns? Was ist mit uns in der Gemeinde heute? Was ist mit uns in Berlin heute? Dieselbe Formel gilt heute noch. Und wenn ich dann weiterlese, Vers 13 sagt, und ganz Juda stand vor den Herrn mit seinen Alten, Frauen und Kindern. Und wenn das heute noch geschehen wird, dann werden wir auch Erweckung bekommen. Wir werden auch nicht fürchten. Wir werden auch nicht bangen. Ja, wir haben auch Not mit unserer Gemeinde, DAK. Ich habe auch gesagt, als Pastor Slavisa über diese DAK getan hat, warum können wir auch diese Formel mal da anwenden? Vielleicht, ich bin ja sehr habgierig, ja. Ja, einfach kommen wir mal. Das ist mein persönlicher Wunsch, nicht gegen jemanden. Komm, Freunde, wie am Pfingstsonntag, da war kein großer Andrang, aber wir haben ja hier gebetet, Halleluja, für uns, für unsere Gemeinde, das war schön. Gott war so froh darüber. Ja, genauso, wenn wir dann wagen würden, wir werden ja auch kein Nöt dazu sehen, aber wir werden auch Nöte überwinden. Dann hat er gesagt, ja, kommen wir jetzt. Nicht mit unseren Waffen versuchen, diese Feinde dagegen zu gehen. Da, ich habe keine Zeit. Vers 5 und 6 sagt, er hat einen Lobpreis angefangen dort zu machen. Ja, lese ich mal. 5 sagt, und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn vorn im neuen Vorhof und sprach, Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und der Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Also als das las, warum können wir nicht diese Formel denn heute noch verwenden? Andrew hat schon gesungen, keiner ist wie du. Halleluja. Ja, wenn wir das glauben, wir müssen das mal in der Praxis umsetzen. Viertens, er deklarierte im Vers 12, unser Gott willst du nicht richten, denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Halleluja. Wenn wir versuchen werden, alle solche Nöte, alle solche Herausforderungen mit unseren Mitteln, unseren Fähigkeiten irgendwas zusammen zu zimmern und was zu bringen, ich sage immer, das wird ja nur Niederlage sein. Aber mit Gottes Hilfe, wenn wir sein Angesicht suchen, fasten, beten und sagen, Herr, mit unserer Fähigkeit geht das nicht. Du bist der Einzige. Natürlich werden wir auch eine andere Antwort bekommen. Er deklarierte und sagte, denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Herr, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Sehr oft haben wir das praktiziert im Missionsgebet. Wenn Bedrängnis da war, wenn unmöglich war, Genehmigungen zu kriegen, ein Gebäude zu bauen oder mal eine Veranstaltung zu veranstalten, dann sind wir auf Knie gegangen. Mit Flehen und Tränen haben wir gebetet. Der Herr kommt zu der richtigen Zeit mit der richtigen Lösung. In Englisch sage ich immer, God comes never too late nor too early, but the right time with the right strategy. Das ist unsere Erfahrung, machen wir das auch hier unter uns. Genauso beteten die Gläubigen der Urgemeinde in Apostelgeschichte, 4. Kapitel, Vers 24 bis 30. Die haben alle, taten sie zusammen mit Einheit. Sie, als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Da war die Lösung da. Da sind Menschen befreit worden. Da sind diejenigen, die ermordet worden waren, sind freigesetzt worden. Und was an Apostelgeschichte geschah, wird auch heute noch in uns geschehen. Weil letzte Woche haben wir noch, Stefan hat gepredigt. Da hat er diese Tabelle gezeigt. Vater Gott, Jesus und, ich habe irgendwo geschrieben, gucke ich mal, ganz schnell. Hat er geschrieben, Name, Titel, Vater Jesus und den Heiligen Geist, Funktion, versorgt, Gott, Jesus rettet, Geist Gottes Helfer, hilft und sein Status ist heilig, Vater ist heilig. Denn Jesus erhöht und was macht der Heilige Geist? Ist aktiv unter uns. Der war damals aktiv im Alten Testament. Immer wieder zu bestimmten Gelegenheiten kam er runter, gesalbt hatte, geholfen hatte. Und im Neuen Testament war er da. Und wie ist das mit uns jetzt? Ist er inzwischen, macht er Pause? Nein, letzte Woche haben wir das klar gemacht. Pastor Slavice hat auch gesprochen. Er ist gekommen, bei uns zu bleiben. Wo ist er jetzt? Diese Frage müssen wir mal stellen. Gott, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe, wenn wir schreien werden, wenn wir zusammenkommen und fasten, beten werden. Unmögliche Dinge werden dann möglich. Und heute, Gott möchte, dass wir das tun. Und noch ein paar Dinge. Er deklarierte und hat ja gebetet, mit Fasten gebeten. Und Psalm 34 sagt, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus allem meiner Furcht. Er tut das heute noch. Okay? Und nächster Punkt ist, als sie das getan haben, Furcht überwunden, Gott angebetet haben, Gott begegnet haben mit Fasten und Gebet, deklariert haben, gepriesen haben, Gott antwortete. Ich habe keine Zeit. Du kannst ja zu Hause lesen. 2. Chronik, 20. Kapitel, Vers 14 und 15. So spricht der Herr zu euch, ihr sollt nicht fürchten und nicht versagen vor dieser große Herr, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Nicht, dass ihr kämpft, sondern Gott. 23. Vers sagt, es stellten sich die Ammoniter und Moabiter gegen die Leute von Gebirge Seir, um sie auszurotten und zu vertilgen. Und als sie die Leute vom Gebirge Seir alle aufgerieben hatten, kehrte sich einer gegen den anderen und sie wurden einander zum Verderben. Ich habe keine Zeit. Die haben gegenseitig gekämpft. Das ist unser Gott. Die haben dann gegeneinander ermordet, als sie Armee Gottes kamen, da war nicht so viel zu tun. Die haben ja diese Ziegen mitgenommen, gefeiert. Die Beute haben sie nach Hause mitgenommen. Vielleicht stehen wir nicht vor so einer großen Armee, stehen wir aber vor Herausforderungen, schwierige Situationen, persönliche Probleme, Probleme in unseren Familien. Gerade jetzt haben wir auch so eine große Unsicherheit, Bedrohung, politische Unsicherheit, Krieg, nicht weit weg von uns. Was ist unsere Reaktion? Pastor Slavis hat zwei Predigt, ich habe zwei Predigt, alle anderen haben gepredigt über die gesunde und kraftvolle Gemeinde. Da steht es geschrieben, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Haben Situationen jetzt geändert? Nein, selbe Situation. Ich habe so was gelesen, weiter gelesen. Und da steht es geschrieben, das haben sie, Josaphat hat befohlen, alle zu jubeln, Gott danken und Gott zu loben und preisen. Ich habe keine Zeit, da steht es. Und da hieß dieses Ort Lobetal, was heute nach als Lobetal bekannt ist. So steht es geschrieben. Nicht verwechseln mit der Lobetal am Außenrande von Berlin. Nein, nein. Ja? Aber wo sie denn dieser Gott dann begegnet haben, ihre Feinde begegnet haben, da haben sie Gott gepriesen, Fasten angetreten und gebetet. Da ist, haben sie einen Sieg bekommen. Diese Formel gilt heute noch. Ich möchte doch mal zum Schluss ein Wort sagen. In Zephaniah 3,17 steht es geschrieben: Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Ein starker Heiland, er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Er wird über uns fröhlich sein, über unsere Gemeinde, über unsere Stadt, über unser Land. Das ist Gottes Absichten für uns, für unser Land, für unsere Gemeinde. Für unsere Zukunft. Gott segne diesen Worten. Wir werden dann Gott anvertrauen, schauen, Hilfe bekommen, siegreich durch unser tägliches Leben gehen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Ich hoffe, wir haben dann empfangen. Segne uns, helfe uns. Diese Formel, was da erfolgreich war im Alten Testament, in der Apostelgeschichte und auch in unserem Leben vor einiger Zeit, in unserer Gemeinde vor einiger Zeit, soll das jetzt wahr werden, unser Erlebnis werden. Wir werden dann jubeln und danken. Dieses Ort wird da als Lobtal für Gottes Sieg und Gottes Kraft dann genannt. Wir danken dir, segne jeden Einzelnen von uns. Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen sie gekommen sind, aber lass dieses Wort Gottes Mut machen, dass sie auch das tun werden, was Josaphat getan und auch siegreich in ihren täglichen Leben von Sieg zu Sieg wandern und alle Ehre dir allein geben. In Jesu Namen. Amen.